Dankeschön für alle diese Dinge, die ihr in diesen Liedern und jetzt in der Moderation schon zum Ausdruck gebracht habt, bezüglich unserer Krisen. Wir sind in der Tat Menschen, und da kann man die Bibel von der ersten Seite an aufschlagen bis zur letzten. Wir sind Menschen, die immer wieder in Krisen geraten. Das ist ein erheblicher Teil unserer Existenz. Wir geraten in Krisen. Und manchmal verschärft sie sich dramatisch, wie jetzt im Augenblick, durch die aktuelle Krise. Aber wir sind in unserem Leben, jeder von uns, schon mit vielen Krisen umgegangen, mussten mit vielen Krisen umgehen. Und das ist, manchmal stelle ich ja diese schöne Frage, warum feiern wir Gottesdienste? Das ist eine der vielen Antworten auf diese Frage, warum feiern wir Gottesdienste? Wir brauchen auch Gottesdienste zur Stärkung, zur Tröstung, zur Ermunterung, zur Orientierung in unseren Krisen. Das ist einfach auch eines der vielen Geschenke, das wir durch Gottesdienste bekommen. Und ich vermute mal ganz stark, dass jeder aus seiner Woche, aus dieser Woche berichten kann, wo er Menschen in irgendeiner Form begegnet ist, ob das jetzt tatsächlich auf der Straße war oder telefonisch oder per elektronische Medien, was auch immer, wo sichtbar wurde, mein Gegenüber befindet sich in einer kleineren oder in einer großen Krise. Es wurde schon gesagt in den Liedern zum Beispiel, dass Jesus, dass Gott, der Psalm 86, den Katharina vorgelesen hat, dass sogar ein so berühmter Mensch wie David in ganz, ganz starke Krisen hineingeraten und dass sie dann Gott finden können. Es ist kein Automatismus, dass wir Gott finden in der Krise. Wir können Gott finden. Und darum soll es heute auch gehen in der Predigt. Und wenn wir über Jesus zum Beispiel und seine Nachfolger, seine Jünger reden heute, dann ist völlig klar, Jesus führt seine Jünger mitten in Krisen hinein. Und wenn er hinaufgeht nach Jerusalem und sagt, da in Jerusalem werde ich umgebracht, da werde ich sterben, dann wissen die Jünger, jetzt wird's richtig ernst. Aber Jesus führt auch aus Krisen heraus. Und das wollen wir uns heute anschauen. Einige Dinge, wie Jesus uns auf Krisen vorbereitet und wie er uns herausführt. Alles das, was ihr jetzt an Bibeltexten seht, das kommt aus dem Johannesevangelium, Johannes 13 und Johannes 14 sind einzelne Textbausteine, die wir uns anschauen. Die ganze Bibel ist voll Textbausteine. Da könnt ihr ein Leben lang mitarbeiten, da kann ich ein Leben lang mitarbeiten. Heute nehmen wir uns einiges wenige Wichtige mal vor. Euer Herz erschrecke nicht. Gut gesagt, Jesus, gut gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Genau das tut's aber. Genau das tut's aber. Unter Umständen jeden Tag. Euer Herz erschrecke nicht. Wenn unser Herz jeden Tag erschrickt, so wie ich eben behauptet habe, wäre es doch gut, wenn wir sozusagen ein Herzmedikament hätten, damit dieses Erschrecken nicht zu dramatisch, damit es nicht lebensbedrohlich und sonst was wird. Als ich damals den Herzinfarkt bekam, weiß ich noch, dass der Arzt sage, und dieses Medikament werden Sie nehmen bis zu Ihrem Lebensende. Bom. Ein Satz. Dieses Medikament werden Sie nehmen bis zu Ihrem Lebensende. Ich möchte heute mit euch die Medikamente anschauen, wenn ich das mal so primitiv sagen darf, die Medikamente anschauen, die Jesus uns verordnet. Nimm die bis an dein Lebensende. Ich muss das nicht nehmen. Kein Mensch ist zu Hause, der mich kontrolliert, ob ich das nehme. Ich kann sie in Mülleimer schmeißen, die Medikamente, den Klo runterspülen. Ich muss die nicht nehmen. Dieses Medikament soll ich nehmen bis an mein Lebensende. Ich will zusammen mit euch zwei Dinge anschauen, auch nochmal ganz primitiv dieses Beispiel, Medikamentworte, die Jesus uns mit auf den Weg gibt. Nimm die bis an dein Lebensende. Wie gesagt, du musst das nicht tun. Die Freiheit hast du. Aber du darfst sie nehmen. Ich habe sie noch nicht mal selbst gemacht, diese Medikamente. Ich krieg sie, die Krankenkasse bezahlt einen guten Teil davon, ich krieg sie sehr preiswert. Andere Leute stehen dafür ein, dass ich die habe und dass ich die anwenden kann. Das erste Medikament, und das ist unmittelbar nach diesem Wort gesagt, euer Herz erschrecke nicht, das sagt Jesus weiter, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Gerne, gerne Jesus, gerne will ich glauben. Werfen wir mal einen Blick auf die Jünger. Diese Verse aus Johannes 13 und 14 gehen ja an eine Jüngerschaft, und ich weiß nicht, ob ihr euch das im Augenblick gerade vorstellen könnt, an eine Jüngerschaft, die schwerst erschüttert und auch verängstigt ist. Gerade vor einer Stunde ist einer weggegangen, und es ist klar, dieser eine ist gegangen, um Jesus auszuliefern, zu verraten und das Messer zu bringen. Die Jünger sind tief verwirrt. Als sie nach Jerusalem gingen, war völlig klar, dort wartet der Tod auf Jesus. Und wenn der Tod auf Jesus wartet, dann wartet der Tod eventuell und wahrscheinlich sogar auf mich. So wie heute in diesem krisengeschüttelten Nahost, wo du nicht weißt, ob du den nächsten Morgen noch erlebst. Die Flüchtlinge können euch davon was erzählen. Du weißt nicht, wann es soweit ist, wo du im Schlafanzug fluchtartig in den Schlappen das Haus verlassen musst. So etwa waren die Jünger drauf. Und in diese Situation hinein redet Jesus mit den Jüngern. Glaubt an mich, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, gerne, ich würde dir gerne glauben, Jesus. Aber guck dir die Situation an. Unser Glaube ist ein Wackelkandidat. Mein Glaube ist ein Wackelkandidat und dein Glaube ist auch ein Wackelkandidat. Warum kann ich das so sagen? Weil das so in der Bibel drinsteht, weil die Menschen der Bibel Wackelkandidaten des Glaubens sind und sich das bis heute nicht geändert hat. Komme ich auf eine kuriose Idee, wo mir der Glaube hinderlich ist, ist die Gefahr groß, dass ich den Glauben an der Garderobe abgebe wie so ein Regenschirm. Wenn die Situation vorbei ist, gehe ich wieder an die Garderobe und sage, hätte gern wieder meinen Glauben. Dankeschön für die Aufbewahrung in der Zwischenzeit. Meine Ideen bringen meinen Glauben zum Wackeln. Die Einflüsse von außen, deine Familie, deine Freunde, die Arbeitskollegen, ich weiß nicht wer, die sich lustig machen, hat jeder von uns schon erlebt. Hat jeder von uns schon erlebt, wie wackelig dann wir werden, unsere Gefühle. Also ich bin zum Beispiel von dem Wetter beeinflussbar. Wenn es grau und trüb ist, tendiere ich zu grau und trüb. Und wenn's hell und blau und strahlender Sonnenschein, bin ich hell, strahlend und sonnig. Die meisten von uns sind auch von diesen schlichten Gefühlen abhängig. Dass wir irgendwo da in diesen alten Hirnteilen angesiedelt. Ich weiß nicht, ob das das Stammhirn ist oder Kleinhirn, aber da irgendwo ist das angesiedelt. Wie viele Jahre haben die Jünger Zeit gehabt, um von Jesus zu lernen? Sie haben 3 Jahre Zeit gehabt. Sie konnten ihn beobachten, wie er umging mit all diesen Dingen. Jesus, und das sagt die Bibel sehr massiv, war komplett normaler Mensch. Stammhirn, Kleinhirn, Großhirn, so wie du und ich. Hormone, Wetter, Bedrohungen, Ideen, was auch immer. Er kennt das volle Programm. Er kennt das volle Programm dessen, was uns ständig aus den Socken hebt. Musst du mir nicht erzählen, ich weiß es. So etwa könnte Jesus sagen. Glaube an Gott und glaube an mich. Wie hat Jesus denn das gemacht mit Glauben? Brauchte Jesus Glauben? Natürlich brauchte er Glauben, sonst wäre er nicht kompletter Mensch gewesen. Natürlich musste auch er um seinen Glauben kämpfen. Wie hat er das denn gemacht? Wir lesen immer wieder zum Beispiel, wenn ein richtig, richtig voller Tag war, dass er dann abends sich abgesondert hat, dann ist er allein in die Nacht hinausgegangen auf einem Berg, um mit Gott zusammen zu sein. Und da ist vieles, vieles mit Sicherheit besprochen und worden und geflossen zwischen Vater und Sohn. Und da in dieser Umgebung, nah bei Gott und ehrlich vor Gott, dort wächst Glaube. Das ist das Biotop, in dem Glaube gefördert wird. Deswegen die Frage, wo ist dein, ich sag das nochmal, Biotop, wo du Glauben, den Glauben an Gott, den Vater und den Glauben an Jesus pflegst. So will ich mal ausdrücken, pflegen, den Glauben pflegen. Oder andersrum ausgedrückt, auf was schaue ich denn in der Krise? Macht dann mein Stammhirn oder mein Kleinhirn, macht das dann so Reaktion mit mir, dass es auch vor Gott flieht? Flucht oder Aggression? Macht mein Kleinhirn dann so Reaktion mit mir, dass ich aggressiv werde auf Gott? Ist alles möglich. Du kannst fliehen vor Gott. Wird in der Bibel auch berichtet. Gibt immer wieder Menschen, die versuchen, vor Gott zu fliehen. Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, aggressiv zu werden gegen Gott. Es gibt diesen großen Psalm, wohin sollte ich fliehen? Und wenn ich bis an die äußersten Grenzen der Welt fliehen würde, da bist du auch Gott. Es macht keinen Sinn, zu fliehen. Gott lädt mich ein, wo all diese Flucht- und Aggressionsmechanismen greifen, zu ihm zu kommen. Und da kannst du genauso reden mit Gott, so wie in diesem Psalm. Das ist ja auch die komplette Ladung dessen, was David, Psalm 86, was du vorgelesen hast, Katharina, ist die volle Ladung dessen, was ein Mensch erleben kann. Ich finde das so spannend. Glaubt an mich, glaubt an Gott. Und dann macht Jesus sozusagen ein Minimalangebot. Und da sagt er, okay, ich weiß, jetzt, in dieser Stunde, Er hat vielleicht noch 16, 18, 20 Stunden zu leben, Jesus. Mehr ist es nicht mehr. Den Jüngern ist, die haben richtig kalte Füße, ist alles richtig, richtig schwer. Dann macht er ihnen ein Minimalangebot nochmal. Wenn ihr schon Gott nicht glauben könnt, wenn ihr schon mir nicht glauben könnt, mir als Person, dann glaubt wenigstens aufgrund meiner Werke. Erinnert ihr euch noch, was ihr bei mir erlebt habt? Erinnert ihr euch an den Toten? Erinnert ihr euch an den Leprakranken? Erinnert ihr euch an den Lahmen, an den Tauben, an den was auch immer? Erinnert ihr euch noch an die hungrigen 5000 Leute? Erinnert ihr euch noch an die Begegnungen mit den großen Theologen der damaligen Zeit? Dann glaubt wenigstens aufgrund dessen, was ihr erlebt habt. Das ist doch toll. Das kann ich doch auch. Was habe ich mit Gott in meinem Leben erlebt? Übrigens, diese beiden Worte, die wir jetzt betrachten, sozusagen als Großmedikamente Gottes, Glaube und Liebe, die kommen bei Johannes ganz, ganz stark vor. Besonders Glaube, viel intensiver als in den anderen Evangelien und später in den Briefen von Johannes auch. Glaube und Liebe betont er mehr als alle anderen Evangelisten zusammen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich möchte es mal so sagen, wir sind eigentlich arm in puncto Liebe. Ich erlebe das an mir, dass ich sage, oh Gott, ich sollte viel, viel reicher an Liebe sein, aber ich bin es nicht. Und ich erlebe es auch an Menschen, denen ich begegne. Wir sollten viel, viel reicher an Liebe sein, aber wir sind es nicht. Und wenn wir Jesus anschauen, dann ist da unter anderem nicht nur Glaube, sondern auch Liebe in einer so gewaltigen Fülle da, wie wir das an anderen Stellen der Menschheitsgeschichte nie erlebt haben. Ich habe gerade eben Nahost erwähnt. Nahost ist rein politisch gesehen nicht nur ein Pulverfass oder was auch immer ihr negativen Worten benutzen wollt. Nahost ist ein Abgrund von Hass. Nahost ist nicht beschreibbar in Form der Liebe. Und in diese Situation hinein stellt Jesus seine Jünger. Ich habe gesagt, Jesus führt in die Krisen und er führt heraus. Und die Jünger wissen, Liebe schlägt uns hier nicht entgegen. In dieser Nacht vor Karfreitag schlägt uns keine Liebe entgegen, nirgendwo, außer bei Jesus. Ein bekannter Mann hat einen ganz einfachen Satz geprägt. Er hat gesagt, wenn Gott wissen will, wie stark ich ihn liebe, was macht er dann? Dann fragt er einfach meinen Nachbarn. Er fragt meinen Nachbarn, meinen Nächsten. Sag mal, wie stark liebt mich denn der Wolfgang Eimann? Und sagt der Nachbar, schwere Frage, habe ich bislang nie was gesehen. Könnte sein, dass, ja, wahrscheinlich, kriegt ab und zu mal christliche Zeitschriften und so, da könnte was sein. Oder was sagt der Nachbar über mich? Was sagt er über dich? Was sagt der Nachbar über meine Liebe? Wenn Jesus wissen will, ob ich ihn liebe, dann fragt er einfach danach, hältst du meine Gebote? Wie übersetzt ihr denn so ein Wort für euch? Wie übersetzt ihr denn dieses Wort Gebote für euch? Ich würde mal sagen, das hat so etwas von dem, was der Arzt sagte, dieses Medikament werden Sie nehmen bis zu Ihrem Lebensende. Wenn du es nicht nimmst, deine Verantwortung, aber dann wirst du nicht gut leben. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, meine Anordnung, meine Anweisungen, meine Sicht der Dinge, das, was ich euch von Gott her als wichtig in den Schoß lege, wenn ihr das nicht haltet und pflegt, dann sagt aber bitte auch nicht, dass ihr mich lieben würdet. Das Liebe ist keine Emotion. Das, was Jesus hier macht, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Er sagt nicht, seid möglichst feurig, singt möglichst laut, betet möglichst lang oder ähnliches, sondern er sagt, haltet meine Gebote. Ich will mal noch ein anderes Wort sagen. Als ich mich da vorbereitete auf Glaube und Liebe, da fiel mir wieder dieses alte Bild ein. Glaube und Liebe ermöglichen uns den Blick hinter den Horizont. Der Horizont für die Jünger war, das wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie wenige Stunden das sind, weil nur noch wenige Stunden, dann ist Jesus tot. Dein Horizont, mein Horizont, jeder von uns hat einen Horizont, wo dann die Gedanken des Großhirns fertig sind. Weiter geht's nicht. Das ist das Maximale, was wir denken können. Aber durch Glaube und Liebe können wir hinter den Horizont schauen. Das brauchen wir. Ich denke an manche Geschichte von Pädagogen, die sagen, dieser Junge und dieses Mädchen, die hatten eigentlich wenig Chancen. Aber ich konnte sehen, dass in diesem Kind ein Potenzial schlummert, eine Not ist, die gelöst werden darf. Und dann sind besondere Dinge geschehen. Da war jemand in der Lage, hinter den Horizont der Realität zu schauen. Und dann ist etwas Besonderes geworden, was sich niemand vorstellen konnte. Und das hat mit Glaube und mit Liebe zu tun. Mit sonst nichts. Ich habe gesagt, ich bringe euch zwei Dinge sozusagen als Medikamente, Liebe und Glaube. Und jetzt will ich euch noch zwei Zusagen geben, die ebenfalls in diesem Johannes 13 und 14 drinstehen. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Friede ist kein Wort, was in eine Krise passt. Ich sehne mich nach Frieden, aber ich weiß nicht, wo ich den herkriegen soll. Friede lässt sich nicht im Gefrierfach auf Vorrat eingefrieren und dann mal schnell rausholen und auftauen. In der Krise sehne ich mich nach Frieden, aber ich weiß es nicht, wo ich den bekommen soll. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, wissend, wie lange das dauern wird, dass die Jünger das auch annehmen können. Zu dem Zeitpunkt, als er das sagt, hat niemand von denen Halleluja gerufen. Niemand hat Amen gesagt. Niemand ist ihm zu Füße gefallen. Niemand hat Danke gesagt. Von was redet er? Ich denke, davon kann jeder von uns auch eine Geschichte erzählen. Wenn Jesus mir nicht seinen Frieden zugesagt hätte, dann wäre ich an vielen Stellen meines Lebens gescheitert. Ich wäre hängen geblieben, ich wäre nicht aus dem Loch rausgekommen und so weiter und so weiter. Wichtige Stellen, wichtige Abschnitte meines Lebens hängen damit zusammen, dass Gott mir seinen Frieden gegeben hat, dass Jesus mir seinen Frieden gegeben hat. Und Jesus weiß, wie hart das ist mit dem Frieden. Ich habe mir überlegt, was hat Jesus denn damals in den 40 Tagen in der Wüste gemacht? 40 Tage in der Wüste. Ich weiß, dass es gibt ja viele Mönche, die im 3., 4. Jahrhundert in die Wüste gingen, um dort in der Einsamkeit der Wüste, weil Jesus in die Wüste ging, um dort zu meditieren und der Welt zu entsagen und Gott zu finden, dass einer dieser berühmten Wüstenväter gesagt hat, ja, in der Wüste kannst du allen Gefahren dieser Welt entgehen, allen Versuchungen und sonst was, keine Frage. Aber eine Sache ist, der du nicht entgehen kannst. Du begegnest dir selbst. Du begegnest dir selbst. Und ein Teil von unserem Sein ist, dass wir keinen Frieden haben. Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Jesus hat in der Wüste unter anderem um den Frieden gekämpft, um den Frieden in seinem Herz, weil er wusste, dass der Weg extrem hart wird, den er gehen wird. Er hat in den Nächten um seinen Frieden gekämpft. Er hat in den Bedrohungen, wenn der Mob aufgestanden ist, wenn die Führungsschicht gegen ihn losgelegt hat, in der Bedrohung hat er um seinen Frieden gerungen. Er wird jetzt gleich nach diesen Texten nach Gethsemane hinausgehen und da wird er auch um seinen Frieden, um den Frieden für diese letzten Stunden, um alles wird er kämpfen. Lasst dir den Frieden Gottes schenken. Manchmal ist das spontan, dass jemand sagen kann, ich habe gebetet und Gott hat das Gebet erhört und es ist momentan Friede eingekehrt. Das ist keine Garantie, dass Gott das so tut. Es kann sein und es ist auch wunderschön, wenn das so ist. Aber es kann sein, dass dieser Friede Tage und Wochen lang hart erkämpft werden muss. Ist genauso biblisch. Kämpf um deinen Frieden. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Also, kein Automatenfrieden. Nichts, wo ich in die Tasche greife, die Euros rausziehe und dafür bezahle. Nichts Spontanes, nichts, was ich im Online-Shop kaufen kann. Frieden, 1 Pfund davon, Warenkorb. Hui, ist aber teuer. 500 Euro für Frieden. So geht das nicht bei Gott. Wir bekommen den Frieden von Jesus geschenkt. Wir dürfen ihn vor ihm erkämpfen und wir bekommen den Frieden von dem, der selbst um den Frieden gekämpft hat. Noch etwas Zweites, sagt er den Jüngern und auch deswegen uns zu in diesen Johannes 13, 14 Passagen. Er sagt uns den Heiligen Geist zu. Der Heilige Geist ist eines der rätselhaftesten Worte, die heutigen Menschen, ich auch, begegnen. Irgendwo kommt er gar nicht so vor in der Realität. Heiliger Geist, wer oder was ist das, bitte sehr? Ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, den Geist der Wahrheit. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus das sagt, ist Jesus der Tröster gewesen. 3 Jahre lang hat er die Jünger immer wieder getröstet, motiviert, aufgerichtet und nach vorne gebracht. Das endet jetzt. Er wird euch einen anderen Tröster geben. Und da geht die Tür auf für die Vielfalt dessen, was der Heilige Geist von Gott her für uns alles an Funktionen übernimmt. Eines, was Jesus hier sagt, ist die Tröstung. Wenn ihr die Bibel lest, wozu ich herzlich einlade, seht ihr ganz, ganz viele andere Dinge, für die der Heilige Geist auch eintritt. Eine Sache steht zum Beispiel hier auch, er ist der Geist der Wahrheit. Da kann man lange Seminare drüber halten, über die Fülle des Heiligen Geistes, da kann man viel, viel mit leben. Wenn ihr so wollt, Krise braucht Trost. Krise braucht Lösung. Und Trost ist ein wesentlicher Bestandteil von Lösung. Wenn da einer ist, der dir die Hand auf die Schulter legt und sagst, das schaffen wir, das schaffst du. Was ist das für ein unglaublich starkes Angebot, wenn da einer ist? Und genau diese Rolle nimmt der Heilige Geist ein. Erlaube ich dem Heiligen Geist, mir die Hand auf die Schulter zu legen oder auf den Kopf und zu sagen, das ist bei Gott schon geregelt. Da kommen wir durch. Das schaffen wir. Ich helfe dir. Seit Adam jagen wir diesem verspielten, diesem leider verpulverten Trost Gottes nach. Seit dem Verlust des Paradieses suchen wir nach Trost und wir hetzen dahinterher und wir suchen es in 1000 Formen, wie Trost aussehen kann. Und das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, diese 1000 verkehrten Formen der Trostsuche aufzublättern. Aber wir suchen und wünschen und rackern, damit wir Trost bekommen. Und seit Jesus können wir diesen Trost bekommen. Bislang habe ich euch getröstet, ab sofort wird euch der Heilige Geist trösten. Wir können diesen Trost bekommen, auch wieder als Angebot. Den kriegst du nicht übergeklatscht wie irgendwas Unerwünschtes. Du kannst ihn bekommen. Und dann macht der Heilige Geist aus so etwas Angstdurchschüttelten wie diese Krisenmannschaft der Jünger, macht eine Dienstmannschaft, die ganze damalige Welt und bis heute an die Enden der Welt erreicht und durchpulst. Also 2 Dinge, die wir als Medikamente nehmen sollten, pflegen sollten, nutzen sollten, Glaube und Liebe. Und zwei Dinge, die uns Jesus zusagt, das ist einfach da von Gott her, da darfst du dich öffnen für der Friede und der Heilige Geist. Öffne dich für Gottes Angebot und nutze das, was er dir gegeben hat. Amen.